lese euch Predigtext vor, und zwar steht da einmal in 1. Mose 1, Vers 1 bis 3 und im 1. Johannes Vers 1 bis 5 und Vers 9 bis 14. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war aber wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über den Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit.
Guten Morgen. Schön, euch alle wiederzusehen in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, seit wir uns letztes Mal hier gesehen haben, an Weihnachten oder im Gottesdienst davor. Bis heute habt gute Sachen erlebt und ich wünsche uns und euch ein tolles Jahr, in dem wir echt gemeinsam das weitererleben, was wir erlebt haben im letzten Jahr miteinander und auch mit Gott und dann das Erlebte auch entsprechend wahrnehmen und auch entsprechend einordnen können. Wir starten in dieses neue Jahr als mittendrin auch mit einer neuen Predigtserie. Wir starten heute mit der Serie, die heißt Gottes Plan, kein Zufall. Und wir wollen in den nächsten Wochen gerne einen Versuch machen, von dem ich noch gar nicht genau weiß, ob uns dieser Versuch gelingt. Wir wollen nämlich in den nächsten Wochen ganz vom Anfang der Bibel einen Überblick bekommen bis ganz zum Ende der Bibel. Wir starten heute ganz am Anfang und irgendwann in den nächsten Wochen, mal gucken, wie lange das dauert, werden wir ganz am Ende der Bibel rauskommen und versuchen, die große Geschichte Gottes zu erkennen. Die große Geschichte Gottes mit dieser Welt und zu versuchen, unsere eigene Geschichte in diese große Geschichte Gottes einzuordnen. Und wie ihr in dieser tollen Grafik sehen könnt auf der ersten Seite des Programmhefts, wir wollen den roten Faden, den ihr da sehen könnt, den wollen wir in der Bibel entdecken. Und die Bibel ist eigentlich viel zu lange und auch viel zu komplex, um einen detaillierten Überblick zu behalten. Aber eigentlich ist sie auch ganz einfach und ihr Inhalt ist sehr leicht zu verstehen. Aber da das zu komplex ist, um sich alles zu merken, bleiben häufig ganz viele Fragen offen. Die Frage, was haben eigentlich diese Speisegesetze oder wie das heißt und die Opfer im Alten Testament mit uns heute zu tun? Was hat der Tempel in Jerusalem mit Jesus zu tun? Warum ist es gerade im Alten Testament häufig so blutrünstig zugegangen? Warum gibt es so viele Kriege? Was hat das mit uns heute zu tun? Was ist mit dem Volk Israel und dem Auszug aus Ägypten? Was haben Männer wie David, Goliath und Simson mit uns heute zu tun? Also viele Fragen, die offen bleiben, weil wir vielleicht vor der Masse dieser Seiten oder vor dem Inhalt irgendwie zurückschrecken. Und dann kann es passieren, dass wir die Bibel einfach nur als Katalog sehen, Katalog, in dem mehr oder weniger, teilweise eher weniger, hilfreiche Verhaltensregeln aufgeführt sind, die heute irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr machen. Und die einzige Motivation ist, falls es vielleicht doch einen Gott gibt und falls der irgendwie das gerne hören will und falls wir ihn irgendwie so besänftigen können, dann beißen wir halt die Zähne zusammen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen ein bisschen besser verstehen, was es mit diesem Buch auf sich hat, was es mit Gottes Geschichte auf sich hat, dass das nicht nur eine Sammlung von unterschiedlichen Geschichten sind, die hier drin stehen, die uns irgendwie zwischen den Zeilen immer sagen wollen, was wir tun müssen. Ich hoffe, dass wir verstehen, dass das eine Geschichte ist, in der uns von der ersten bis zur letzten Seite beschrieben wird, was Gott für uns getan hat. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Die eine Geschichte besteht aus einer Sammlung von verschiedenen Schriften, die hier zusammengefasst sind, verschiedene Gattungen, verschiedene Arten, von über 40 Autoren zusammengetragen, über einen Zeitraum von 2000 Jahren geschrieben, teilt sich auf in einen älteren Teil, das Alte Testament, im vorderen Teil der Bibel, und den hinteren Teil, das Neue Testament. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern, ursprünglich in hebräischer Sprache, das Neue Testament im hinteren Teil aus 27, ursprünglich in griechischer Sprache. Alles im vorderen Teil spielt vor Christus, ist historisch vor Christus einzuordnen. Alles im hinteren Bereich wurde im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben. Und wie gesagt, obwohl so eine große Vielfalt hier zu finden ist, gibt es einen großen Zusammenhang. Eine zusammenhängende Einheit. Und das hängt damit zusammen, dass es eigentlich ein Buch von einem Autor mit einem Hauptthema ist, was hier geschrieben ist und was wir hier haben. Und das funktioniert nur, und das kann nur funktionieren, wenn oder weil Gott der Autor der Bibel ist. Und neben den vielen Einzelthemen gibt es dann eben ein Hauptthema, was alle diese Themen miteinander verbindet. Und dieses Hauptthema ist Jesus Christus und die Rettung der Welt, die Gott uns durch Jesus angeboten hat. Das ist das Hauptthema der Bibel, Jesus Christus und die Rettung der Welt, die Rettung von uns Menschen, die Gott uns durch ihn angeboten hat. Und wir werden in den nächsten Wochen hoffentlich erkennen, dass dieser Rettungsplan nicht irgendein Plan B ist, weil Plan A aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat. Gott war kurz unaufmerksam und dann nach einer Zeit peinlicher Stille taucht er mit Plan B auf und sagt so, jetzt muss ich meinen Sohn schicken und das muss jetzt irgendwie die Lösung sein. Von der ersten bis zur letzten Seite ist klar, die Rettung durch Jesus war von Anfang an Teil des Plans. Das ganze Alte Testament, der vordere Teil, deutet auf Jesus hin. Schürt die Erwartung auf diesen Retter, auf den Messias. Und der ganze hintere Teil der Bibel schaut auf Jesus zurück und wie er das, was an Erwartung aufgebaut wurde, erfüllt hat. Und das war von Anfang an Gottes Absicht. Wie können wir also jetzt das meistverkaufte Buch der Welt einordnen? Wie können wir es lesen? Wie einen Roman? Wie das Telefonbuch, viele Namen, wenig Handlung. Wie eine Zitatsammlung, wie Shakespeare. Das macht einen Unterschied. Eine Zitatsammlung kann man irgendwo aufschlagen. Man kann ein Zitat lesen, das kann hilfreich sein, aber wir müssen nicht unbedingt wissen, in welchem Gesamtzusammenhang dieses Zitat ursprünglich mal gesagt wurde. Schlagen wir aber, ich habe mal mitgebracht, einen Roman irgendwo auf, und lesen dann, ja, es ist ein glücklicher Umstand für mich, dass jemand das arme Kind erdrosselt hat. Es ist relativ schwierig einzuordnen, ohne den Gesamtzusammenhang zu kennen. Wer sagt hier was und was genau ist hier passiert und wo hat das stattgefunden? Viele Aussagen der Bibel machen keinen Sinn, wenn wir den Gesamtzusammenhang nicht kennen. Es ist auch nicht nur ein Sammelband, was man unabhängig voneinander lesen kann, was unabhängig voneinander zu verstehen ist. Die ganze Bibel entfaltet von vorne bis hinten Gottes Plan, die Welt durch seinen Sohn zu retten. Ich nehme nochmal den Roman. Stellt euch vor, ihr fahrt zu zweit in Urlaub. Ihr lest beide gerne, habt dummerweise nur ein Buch dabei. Wahrscheinlich würde niemand auf die Idee kommen, am Anfang des Urlaubs zu sagen, damit es gerecht zugeht, nimmt jeder mal einen Teil, dann hat wenigstens jeder was im Urlaub davon. Das Alte Testament macht keinen Sinn ohne das Neue Testament. Im Alten Testament werden Fragen aufgeworfen. Der den Teil hat, hat die Fragen. Der den Teil hat, hat die Antwort. Wenn ich den Roman lese und ich habe den Teil, dann weiß ich überhaupt nicht, worauf das die Antwort ist. Wenn ich nur den Teil habe, dann weiß ich die Frage, aber die Auflösung bleibt offen. Im Alten Testament und im Neuen ist es genauso. Das Alte baut die Fragen auf, deutet auf das Neue Testament hin und das Neue Testament berichtet von der Erfüllung der Erwartungen und gibt Antworten auf viele Fragen, die im Alten Testament gestellt worden sind. Also es gibt diesen großen Zusammenhang, diesen Plan, diesen roten Faden und den wollen wir gemeinsam in den nächsten Wochen erkennen und gemeinsam erarbeiten. Und ich wollte heute eigentlich anfangen mit dem ersten Akt der ersten Geschichte, dem ersten Teil dieser Vielfalt und habe dann gemerkt, mit der Schöpfung, mit dem Anfang und habe dann bei den Vorbereitungen letzte Woche gemerkt, dass ich bisher immer etwas übersehen habe und dass ich noch gar nicht heute mit dem ersten Teil, mit der Schöpfung anfangen kann, weil es noch den Anfang vor dem Anfang gibt, dem ich bisher immer ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Mindestens drei Dinge gab es schon, wenn ihr eben diesen Bibeltext mitverfolgt habt, wir werden es jetzt gemeinsam erarbeiten, mindestens drei Dinge gab es schon, bevor Gott, der Macher, der Schöpfer, der Designer, der Kreative, angefangen hat, die Erde zu schaffen. Es gab, das ist klar, muss gegeben haben, es gab Gott. Das zweite, was es gab, was ich gefunden habe, sind Beziehungen, die es schon gab. Und das dritte, was es gab, ist Chaos. Dunkelheit. Finsternis. Wie können wir uns das vorstellen? Wahrscheinlich gar nicht. Am Anfang war einfach nichts. Nichts, was man hören konnte. Nichts, was man sehen konnte. Nichts, was man fühlen konnte. Es gab nur Leere und Dunkelheit. Nichts als nichts. Aber Gott, der war schon da und hatte zu dieser Zeit schon den genialen Plan, aus diesem Nichts alles zu machen. Aus der Dunkelheit Licht zu machen. Aus dem Chaos die Schönheit dieser Welt zu machen. Und dieser Anfang ist wichtig, um unsere eigene Geschichte in dieser großen Geschichte richtig einordnen zu können. Wenn es wirklich Gott gab, lasst uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn es wirklich Gott gab, wenn es wirklich Gott gibt, und die Bibel, wie er sagt, wirklich sein Wort ist. Und eine seiner Eigenschaften Wahrheit ist, dann ist die Bibel sein Wort wahr. Weil Gott nichts Unwahres von sich geben kann. Dann wäre er nicht Gott. Und hier in diesem Buch steht, am Anfang war Gott schon da, bevor die Welt begann. Gott existierte einfach. Alles andere ist von ihm geschaffen. Gott war einfach da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einfach da. Unvorstellbar, schwierig zu verstehen, kann ich nicht behaupten, dass ich das verstanden habe. Aber es wird hier so gesagt. Lass es uns mal annehmen. Und wenn diese christliche Weltanschauung wirklich stimmt, dann stellt sich die Frage, was heißt das für uns? Was ist, wenn es stimmt, dass Gott wirklich existiert und dass er schon existiert hat, bevor die Welt angefangen hat zu existieren? Was heißt das für uns? Im Programmheft auf Seite 5 unten und 6 habe ich euch zwei Zitate abgedruckt. Eine Aussage von Martin Schleske, einem deutschen Physiker und Geigenbauer, der in seinem Leben mit der realen Existenz Gottes rechnet. Ein Satz, der für mich voller Hoffnung steckt. Und er schreibt dort, unsere Fragen sollen uns zu Suchenden machen. Unsere Visionen zu Hoffenden, unsere Sehnsucht zu Liebenden, um den Augenaufschlag des Lebens zu sehen und ihn zu erwidern, braucht es einen liebenden und suchenden Geist. Ein Mann, der mit der Existenz Gottes oder des Übernatürlichen rechnet in seinem Leben. Und daneben das Zitat eines Mannes, dessen Leben wir gerade verfilmt im Kino sehen können, Stephen Hawking, der ein Leben sehr konsequent versucht zu leben auf der Annahme, es gibt gar keinen Gott, der sich selbst als Atheist bezeichnet, ein Physiker, ein britischer Physiker, und der hat 1988 gesagt, wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, dass es durch einen Schöpfer geschaffen worden sei. Zu diesem Zeitpunkt gab es für ihn noch diese Möglichkeit. Doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst abgeschlossen ist, wenn es wirklich keine Grenze und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder einen Anfang noch ein Ende. Es würde einfach so sein. Wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer? Und 2010 geht er dann noch einen Schritt weiter und sagt, es ist nicht nötig, zur Erklärung der Entstehung des Universums eine Hand Gottes mit ins Spiel zu bringen. Weil es ein Gesetz wie das der Schwerkraft gibt, kann und wird sich ein Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Spontane Schöpfung ist der Grund, warum es statt des Nichts doch etwas gibt. Warum das Universum existiert, warum wir existieren. Ein unglaublich schlauer Mann, der versucht sehr konsequent zu leben auf der Basis, es gibt keinen Gott und es muss auch keinen Gott geben. Alles, was existiert, existiert zufällig, weil die Schwerkraft existiert und irgendwelche biochemischen Reaktionen ausgelöst haben, dass ein Prozess startet und daraus ist alles entstanden. Zumindest sagt er das. Ich muss euch gestehen, mir fällt der Gedanke unglaublich schwer, dass von mir und von uns nur noch eine verblassende Erinnerung übrig bleibt, wenn wir mal nicht mehr da sind und wer uns nicht gekannt hat, dann irgendwann sind wir alle weg. Und ich muss euch gestehen, mir ist der Gedanke, deswegen habe ich den auch mit aufgeführt, von Martin Schleske näher, in dem Hoffnung drin steckt, dass da mehr sein muss. Beide Einstellungen, egal, haben extreme Konsequenzen für unser Leben. Wenn es einen Schöpfergott gibt, dann gibt es nämlich auch eine Absicht für unser Leben und ein Ziel für unser Leben, einen Sinn hinter unserem Sein. Und dieser Sinn in unserem Leben ist begründet in diesem Schöpfergott. Wenn es diesen Bezugspunkt Schöpfergott nicht gibt, dann kann niemand von uns eine Aussage über wahr oder falsch, über richtig oder falsch machen. Es gibt dann nur noch die Beliebigkeit, weil es keinen Maßstab gibt, an dem richtig oder falsch festgelegt wird. Das ist aber dann auch egal, weil von uns bleibt ja sowieso nichts übrig. Und für manche Menschen klingt das sehr nach Freiheit, dann müssen wir aber lernen, mit umzugehen, was ist mit solchen Momenten, wie sie in den letzten Tagen in Paris stattgefunden haben, wo wahrscheinlich die allermeisten von uns sagen würden, das war falsch. Das war nicht richtig, was da passiert ist. Diesen Maßstab haben wir aber nicht mehr, wenn wir nicht Gott als Bezugspunkt haben, weil mein Eindruck war, dass es falsch ist. Vielleicht ist dein Eindruck ein ganz anderer. Und es gibt kein richtig oder falsch. Und ich glaube, dass das nicht ganz ehrlich ist. Paulus hat im Neuen Testament in Römer 1, Vers 20 geschrieben, seit der Erschaffung der Welt sind Gottes Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Paulus behauptet hier, egal was wir nach außen hin sagen oder leben, tief in uns drin, wenn wir ehrlich sind, ahnen wir oder wissen wir, dass es einen Gott geben muss, dass es mehr geben muss. Wir sehen das in der Schöpfung und wir wissen das, und das werden wir nächstes Mal anschauen, weil wir als Ebenbild Gottes abgekupfert von ihm geschaffen sind und deswegen diese Ahnung in uns existiert. Etwas in uns sagt, es muss noch mehr geben. Und diese Ehrlichkeit ist die Grundvoraussetzung für Glauben. Und diese Ahnung von Gott ist die Grundlage dafür, zu suchen und zu hoffen und zu lieben. Warum sollte ein Mensch, dessen Leben keinen Sinn hat und keine Absicht hat, suchen oder Fragen stellen? Warum sollte ein Mensch ohne Vision und ohne Hoffnung Trost spenden oder jemanden ermutigen oder Mitleid haben mit jemandem? Warum sollte ein Mensch ohne Sehnsucht jemanden lieben? Nur ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass wir mehr sind als ein Produkt des Zufalls, kann lieben, hoffen und ehrlich suchen. Stellt euch kurz einen Adler vor. Wir waren letztes Jahr in den Bergen, blauer Himmel, die Kulisse der Alpen und ein Adler, der durch die Luft schwebt. Das ist für mich der Inbegriff von Freiheit, oder? Das ist aber nur so lange der Inbegriff von Freiheit, solange der Adler macht, wozu er geschaffen ist. Wäre es wirklich Freiheit, wenn der Adler sagen würde, Fliegen ist doof, ich gehe jetzt laufen? Wäre das ein Ausdruck von Freiheit? Ich glaube nicht. Wenn es keinen Schöpfergott gibt und damit auch keine Absicht für unser Leben, dann ist die größtmögliche Freiheit für uns zu sagen, ich mache nur noch, auf was ich Lust habe, ich mache nur noch, was andere von mir verlangen, ich mache nur noch, was in ist oder ich mache nur noch, was cool ist oder was wichtig ist. Das ist aber keine Freiheit. Das ist entweder eine Abhängigkeit von anderen oder es ist reiner Egoismus, aber keine Freiheit. Freiheit, wirklich frei sind wir nur dann, wenn wir anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der schon vor uns da war, als sonst noch nichts da war und der eine Schöpfung kreiert hat, die ein Ziel hat. Dann haben wir die Freiheit, nämlich das zu machen, wozu wir geschaffen sind. Und wenn wir das machen, dann haben wir das Gefühl der Freiheit, die ein Adler hat. Was ist jetzt aber mit den vielen Menschen, die ich auch kenne, die von sich sagen, ich bin aber nicht religiös, ich bin Atheist und ich suche und ich liebe und ich hoffe. Ich glaube, das ist nicht so richtig konsequent. Weil wenn ich Gott ablehne auf der Suche nach Freiheit, dann muss ich auch ablehnen, was Gott ausmacht. Lieben, Hoffnung, Trost. Konsequent zu Ende gedacht heißt Gott ablehnen, auch Liebe ablehnen, auch Hoffnung ablehnen, auch Trost ablehnen. Wenn sich jemand bewusst gegen Gott entscheidet, auf der Suche nach Freiheit, sind das die Konsequenzen, die ich eben versucht habe darzustellen? Oder ist da vielleicht doch diese Ahnung, warum dieser Kompromiss funktioniert scheinbar? Ich möchte gerne kurz mit euch hinschauen, worin besteht denn unsere Absicht oder unsere Bestimmung? Und dazu schauen wir am besten in die Bibel. Die ist voll mit Beschreibungen davon, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Wie Gott sich gedacht hat, dass wir leben und wie Gott weiß, dass es gut für uns ist. Und dann sollten wir das einfach mal probieren. Und hinfallen und es nochmal probieren. Und versuchen so zu leben. Und das wird uns das Gefühl geben, nicht in jedem Moment, aber in den meisten Momenten. Je dichter wir dem kommen, desto mehr haben wir das Gefühl eines Adlers. Und desto mehr haben wir das Gefühl von Freiheit. Meiner Ansicht nach, und da bin ich lang hängen geblieben, können Menschen wie Stephen Hawking mit diesem atheistischen Erklärungsmodell manche Fragen nicht beantworten. Woher kommt denn die Schwerkraft? auf die er sich beruft, dass daraus die Welt entstanden ist. Wer hat die denn gemacht? Wie kommt es denn, dass Stephen Hawking aufgrund einer Krankheit war, hat er mittlerweile seine eigene Lebenserwartung schon um 50 Jahre überlebt? Alles Zufall? Für mich sind das nicht so wirklich befriedigende Antworten. Oder vielleicht liegt es daran, dass es einen Gott gibt, der die Schwerkraft gemacht hat und der uns einfach eine bestimmte Zeit zu leben gegeben hat und Gaben und Fähigkeiten und eine Berufung und einen Sinn. Die Freiheit und die Bestimmung, Teil seiner großen Geschichte zu sein und darin Freiheit zu erleben oder Teil dieser Geschichte zu werden. Und um das rauszufinden, ist es hilfreich, ihn persönlich kennenzulernen. Dann können wir ihn nämlich direkt fragen, das nennt man beten, und das ist Teil einer Beziehung und die Grundlage, dieses Gespräch ist Grundlage einer Beziehung. Das ist das Zweite, was da war, die Beziehung. Wie kann das sein, wenn es nur Gott gab, dass es schon Beziehung gab? Wir lesen hier in dem ersten Vers, Gott schuf. Und dann lesen wir, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Übrigens wird hier das gleiche Wort gebraucht im Hebräischen, wie an anderer Stelle, wenn ein Adler beschrieben wird, der seine Jungen beschützt, bewahrt und entwickeln will. Das benutzt Gott hier. Also Gott und sein Geist schaffen durch das Wort, und Wort wird uns im zweiten Text, den wir gehört haben, im Johannesevangelium erklärt, dass damit Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Wort ist. Ich lese euch da nochmal drei Verse vor. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Und dann? Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist das, was später als Dreieinigkeit beschrieben wird. Und Dreieinigkeit ist ein unglaublich komplexes Thema, was wir jetzt hier nicht vertiefen können, aber gerne an anderer Stelle. Aber zwei Dinge möchte ich gerne noch beschreiben, die mir aufgefallen sind in dieser Dreieinigkeit. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich diesen ersten Punkt weggelassen hätte, weil er mich letzte Woche sehr, sehr, sehr herausgefordert hat. Das Erste, was mir aufgefallen ist in diesem Anfang, vor dem Anfang, ist, dass bei Gott Beziehung Priorität hat vor der Arbeit. Beziehung hat Priorität vor der Arbeit. Bevor Gott etwas schafft, bevor er etwas tut, bevor er anfängt zu arbeiten, gibt es schon Beziehung. Bevor er Ordnung macht, gibt es schon Beziehung. Bevor er kreativ wird, gibt es Beziehung. Ich bin groß geworden mit dem Satz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gott macht es uns hier anders vor. Erst die Beziehung, dann die Arbeit. Und ich habe lange nicht so heftig gedacht, ich predige eigentlich nur zu mir. Es gehört zu den Eigenschaften Gottes, zu schaffen und kreativ zu sein. Er ist Handwerker, er ist Designer, er ist Macher, er ist Schöpfer, Künstler und unglaublich kreativ und auch unglaublich effektiv. Habt ihr das gelesen? Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Es fängt nicht an, Licht zu werden und entsteht, sondern Gott spricht und es passiert. Unglaublich effektiv. Und wir werden nächstes Mal sehen, dass es zur Ebenbildlichkeit Gottes gehört, zu gestalten, zu machen, zu arbeiten, kreativ zu sein. Das sind wir. Aber bevor Gott Menschen nach seinem Ebenbild macht, also Beziehungswesen, die etwas bewirken wollen, so sind wir. Wir sind Beziehungswesen, die etwas bewirken wollen. Bevor er uns schafft, bringt er aus seiner perfekten Beziehung heraus erstmal Ordnung in das Chaos und bereitet etwas vor, in das er dann uns Menschen reinsetzt, in die Ordnung, damit wir kreativ sind und Beziehung leben. So geht Gott vor. Und es kommt mir vor, als sei diese Besonderheit, dass Beziehung bei Gott vor der Arbeit kommt, nicht zufällig so. Aus dieser Beziehung heraus entsteht die Schöpfung, die Ordnung und die Kreativität. Und in diese Ordnung packt er uns dann rein, damit wir kreativ sind und Beziehung leben. Und leider ist es häufig bei mir, und ich glaube generell hat sich das umgekehrt und es ist andersrum. Arbeit erfüllt uns, Arbeit macht uns aus, Arbeit gibt uns Identität, Arbeit gibt uns Wert, Arbeit gibt uns Geld, Arbeit bestimmt unser Leben, Arbeit ist voll und bestimmt unseren Tag. Und es bleibt dann häufig nicht mehr viel Zeit und auch nicht mehr viel Kraft für Beziehung. Und wisst ihr, das ist eine Folge davon, was wir in Kapitel 3 dann angucken werden, dass wir Menschen von Anfang an dahin tendieren, uns lieber für das Chaos zu entscheiden. Und eigentlich lieber die Dunkelheit wollen, obwohl wir sie eigentlich nicht wollen. Das sind falsche Prioritäten mit teilweise fatalen Folgen. Und das beschreibt die Bibel als Sünde. Dass nicht mehr Gott Gott ist, sondern etwas anderes so wichtig wird, dass es Gottes Platz einnimmt. Und wir merken das konkret daran, dass Menschen unter Fernbeziehungen leiden, die sie führen müssen, weil der Job hier ist und die Beziehungen hier. Wir merken das daran, dass es Menschen schwerfällt, sich für Kinder zu entscheiden aufgrund der beruflichen Situation. Wir merken das daran, dass in Karriereplanung häufig keine Zeit und keine Kraft mehr ist für Beziehungen. Wir merken das daran, dass ich nachts nicht abschalten kann und meine Beziehungen irgendwie nur noch Restzeit und Restkraft abbekommen. Und Gott sagt uns, Beziehungen sind zuerst und daraus wird er kreativ und wird er schöpferisch. Und wenn wir seine Ebenbilder sind, also seine DNA in uns tragen, dann könnte es sein, dass das für uns auch nicht ganz unwichtig ist. Und ich halte mir jetzt einfach einen Spiegel vor. Vielleicht schränken uns Beziehungen gar nicht so sehr ein, wie wir das immer denken. Vielleicht bremsen sie uns gar nicht so sehr aus, wie wir das immer denken. Meine Frau hat irgendwann mal zu mir gesagt, das ist noch gar nicht so lange her. Wenn du uns nicht hättest, könntest du noch effektiver sein. Und das hat mich voll geschockt. Aber scheinbar ist das, was ich vermittle. Und was nicht richtig ist. Ich glaube nicht, dass das so wäre. Ich glaube aber, ich könnte effektiver sein, wenn ich manchmal meine Prioritäten wieder überdenken würde. Und wenn Arbeit für Gott nicht zu einer Arbeit anstatt Gott oder als Gott werden würde. Und ich finde, wenn ich mir die Welt und die Schöpfung so angucke, hat er es eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Wieso mache ich es nicht genauso? Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dauert nicht mehr so lange, ist die Art und Weise, wie in der Bibel das Verhältnis innerhalb dieser perfekten Beziehung, wie die miteinander umgehen. Die Beziehung, die Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie das beschrieben wird. Die drei haben jeweils den anderen höher geachtet als sich selbst. Also stell dir vor, du zuerst, nein, du zuerst, nein, nein, mach du zuerst, mach du zuerst, nein, ach danke, ich nicht, mach du zuerst. Einer hebt den anderen hervor, einer betont die Qualität und die Schönheit des anderen. Wertschätzende Kommunikation. Gerne geben, gern dem anderen dienen. Sehr interessantes Konzept. Wenn das nämlich jeder machen würde, würde sich keiner vorkommen, als würde er zu kurz kommen. Macht doch eigentlich total Sinn, oder? Und das war der Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, hoffentlich denkt in diesem Saal noch jemand so wie ich. Wie schön das wäre, aber wie schlecht ich darin bin. Ich hoffe, es gibt noch jemanden. Und wie sehr ich damit gerungen habe, sage ich das oder sage ich das nicht, weil es eigentlich mich komplett in Frage stellt. Und dann habe ich ein bisschen weitergedacht und habe gedacht, vielleicht redet ja Gott vielleicht hat er mir ja was zu sagen und vielleicht hat er euch ja auch was zu sagen. Vielleicht ist es ja eine Absicht für mich, dass ich mich genau jetzt am Anfang dieses Jahres mit diesem Text auseinandersetzen muss. Und ich habe gedacht, ja, ich möchte gerne wachsen. Ich möchte gerne weiterkommen. Ich möchte da nicht hängen bleiben. Und ich weiß, dass meine Familie das auch möchte. Und Gott konfrontiert mich hier mit meinen Schwächen, nicht um mich runterzudrücken am Anfang des Jahres, sondern um mich in die Freiheit zu führen. Da, wo ich hin will. Und dass es nicht so ist, wie es sein sollte, das merkt wahrscheinlich jeder. Und das hat damit zu tun, dass wir uns lieber für das Chaos und lieber für die Dunkelheit entscheiden. Und das ist das, was die Bibel als Sünde beschreibt. Sünde ist nicht ein Stück Kuchen zu viel essen. Sünde ist nicht, das sind alles Konsequenzen. Wir entscheiden uns lieber für etwas anderes als für Gott. Das ist Sünde. Und dieser Text fordert uns heraus. Auf der einen Seite, oh, diese Schönheit Gottes, die hier dargestellt wird und diese Größe Gottes. Aber auf der anderen Seite auch Schmerzen und diese Sehnsucht nach einer perfekten Beziehung, die vielleicht so ist. Die Sehnsucht, die Traurigkeit über zerbrochene Beziehungen, der Schmerz über Fernbeziehungen, an denen sich scheinbar nichts ändern lässt, das Bewusstsein darüber, falsche Prioritäten gesetzt zu haben, die Sehnsucht danach, die Spannung zwischen Karriere und Kinder hinzubekommen, die Traurigkeit über die eigenen Defizite und die Erfahrungen und das alles klingt für mich total nach Chaos und nach Finsternis. Und das war das Dritte, was auch schon da war und womit Gott gut umgegangen ist. Und wahrscheinlich sind dir aus deinem Leben Situationen eingefallen, wo das so ist und vielleicht auch die Frage, gibt es denn einen Weg daraus? Was soll ich denn damit machen? Je mehr ich mich bemühe, desto schwieriger wird es. Das ist mein Eindruck. Und zum Glück hört hier diese Geschichte nicht auf. Die ersten Sätze in der Bibel stellen uns einen Gott vor, bei dem immer dann, wenn er eingreift, wenn er etwas sagt, Ordnung ins Chaos kommt, Licht in die Dunkelheit kommt. Schönheit entsteht. Und deswegen berichtet das Neue Testament von Weihnachten. Das Licht ist in die Welt gekommen. Das Wort ist Fleisch geworden. Mit anderen Worten, Gott ist Mensch geworden. Jesus Christus, das Wort, der schon an der Schöpfung beteiligt war, ist Mensch geworden, um eine Neuschöpfung zu schaffen. Das ist unsere Chance. Um Licht in unsere Finsternis zu bringen, um Chaos zu beseitigen, indem er Ordnung in unser Chaos bringt, indem er Beziehung in unsere Einsamkeit bringt. Neuschöpfung. Und ganz kurz zum Schluss noch, warum kann er das? Was befähigt Jesus dazu, das zu tun? Und können wir ihm vertrauen? In Matthäus 27 im Neuen Testament wird von der entscheidenden Finsternis gesprochen, von der jemals berichtet ist. Bei der Geburt von Jesus war das Licht das Entscheidende. Beim Tod von Jesus war die Finsternis das Entscheidende. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Welt, um uns Menschen, um Beziehungen mit Gott zu versöhnen und wiederherzustellen, wieder zu reparieren, Ordnung in das Chaos zu bringen, war es am helllichten Tag 3 Stunden komplett dunkel. Warum? Wir haben gesehen und gesagt, Gottes Wirken bringt Licht und Klarheit. Und Entfernung von Gott und Trennung von Gott bringt Einsamkeit, Chaos und Dunkelheit. Und hier lesen wir, dass Gott, der seit Ewigkeiten in einer perfekten Gemeinschaft lebt, in einer perfekten Beziehung lebt, dass er hier Dunkelheit und Einsamkeit erlebt am Kreuz. Und dieser Moment, diese Dunkelheit ist der Höhepunkt und ist der Kern der Geschichte unseres Glaubens. Ein Gott, der sich selbst nicht verschont, sondern die Dunkelheit auf sich nimmt, damit wir Licht haben. Ein Gott, der sich nicht verschont, sondern die Einsamkeit auf sich nimmt, damit wir Beziehung leben können, damit es hell wird in unserem Leben. Jesus war in dem Moment kurz von Gott, seinem Vater, getrennt, weil alle Dunkelheit, alles Chaos, alle Fragen, aller Atheismus, alle Unsicherheit, alle Zweifel, alle Dunkelheit, dieses Ganze, was bei uns Chaos auslöst, auf ihm fokussiert war. Und dann war es 3 Stunden dunkel und er war von Gott getrennt. Und dann ist er 3 Tage später auferstanden und ein neues Licht ist erschienen. Dann war wieder das Licht das Wichtige. Und er hat gesagt, der Grund dafür, dass das passiert ist, ist, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. Nicht, ich will euch konfrontieren, damit ihr nicht mehr wisst, was ihr jetzt machen sollt und klein seid mit Hut, so. Sondern ich konfrontiere euch mit eurem eigenen Leben, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid und neu leben könnt. Damit wir nicht die endgültige Gottesferne erleben müssen, weil er sie für uns erlebt hat. Damit wir nicht die endgültige Dunkelheit erleben müssen, weil er sie für uns erlebt hat. Damit wir nicht für immer einsam sind, weil er für uns einsam war. Seht ihr, hier ist der Grund, wo unser Leben verwurzelt ist. Entscheidend. Unser Plan, Gottes Plan, es ist nicht Zufall, dass wir existieren. Es ist so gut zu wissen, dass es dich und mich mit Absicht gibt. Es ist so gut zu wissen, dass es dich und mich mit Absicht gibt. Trotz aller Zweifel Gott gegenüber, trotz aller Fragen in all dem. Und ich bin überzeugt, Gott redet heute noch in der Bibel und durch Menschen. Und deswegen verlassen wir uns auch als mittendrin hierauf. Das ist die Basis, auf der wir diese Kirche bauen. Ronnie hat vor einiger Zeit ein Lied geschrieben, das heißt God Speaking, Gott spricht immer noch. Und ihr habt die Übersetzung im Programmheft und er wird uns das jetzt singen.